Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Einen wunderschönen guten Abend, der HSV ist wieder da. Jawohl. Und das heißt, Thomas Wagner ist auch da. Das lässt er sich nicht nehmen. Nüchtern?
Also letzte Schätzungen haben wir gegeben heute Nachmittag um 17 Uhr 0,4 noch.
Timo Schmidtchen natürlich auch dabei. Timo?
Nüchtern, wie immer.
Du hast ja im Vorfeld der Sendung so ein bisschen den Eindruck gemacht, als sei es überarbeitet, aber das schaffen wir heute noch, ne?
Jetzt Rampensau, jetzt bin ich ganz frisch.
Gut. Thomas, du warst vor Ort und zwar privat beim Aufstieg des HSV 6-1 gegen Ulm. Und kurz vor der Sendung hast du mir erzählt, boah, am Anfang habe ich aber gedacht, was machen denn die Ulmer hier? Hast du ein bisschen Schiss gehabt?
Ja, also es war ja den ganzen Tag, also ich habe mich mit meinen Jungs, mit denen ich immer fahre, getroffen. Wir waren im Portugiesenviertel, erst noch schön was essen, dann in die Unabsteigbahn nach Stellingen. Und du hast bei jedem gemerkt, heute schaffen wir es doch, oder? Also als HSV-Fan bist du ja in den letzten Jahren. Was ist da? Oh, schönes Bild, ne?
Heute in einem Podcast habe ich gehört, das wäre eine Pornobrille, die du da aufhast.
Gut, könnte schon so einigermaßen.
Von deiner Tochter hast du die bekommen, ne?
Nee, meine Tochter hat mir die gekauft damals mal in Innsbruck.
Ja, sag ich ja.
Ja, genau, ja. Aber schönes Bild, finde ich, oder?
Ja, wer sind die anderen Vögel?
Mit dem Linken habe ich Fußball zusammengespielt in der Landesliga. Rechts der Stefan, also Paddy. Rechts ist Stefan, der Sohn meines ersten Trainers, mit dem wir damals Rheinlandmeister geworden sind. Und sein Sohn. Kapitän der Rheinland-Auswahl gewesen. Alle aus Andernach. Mit den Jungs.
Ach, das ist deine ganz alte Truppe.
Das ist meine HSV-Gang.
Aus der Eifel.
Und ja, nee, Andernach ist ja am Rhein. Ich bin ja am Lacher See geboren, aber ich habe dann in Andernach Fußball gespielt.
Wollen wir ein bisschen über deine Familiengeschichte noch sprechen oder bleiben wir beim HSV?
Wir bleiben beim HSV, würde ich sagen.
Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe es mir zu Hause auf der Couch angeguckt. War, nachdem ich mit Konferenz und alle Spiele, alle Tore fertig war, habe ich mir erst das Topspiel aus der Bundesliga angeguckt, Abschied von Thomas Müller und dann direkt rüber zum HSV. Und jetzt mache ich mich mal zum Gespött für alle Bayern-Fans. Klar, das war, haben die Bayern gut gemacht und das war auch ein besonderer Moment, der Abschied von Thomas Müller. Aber der Wechsel rüber von der Allianz Arena ins Volksparkstadion. Und wir reden vom Ende und Feierlichkeiten bei den Bayern zu einer Situation vor dem Spiel, vor dem Aufstieg beim HSV. Diese knisternde Atmosphäre in Hamburg. Am Bildschirm habe ich Hühnerpelle gekriegt. Das muss doch im Stadion Irrsinn gewesen sein. Ohne Beschallung, ohne alles, nur die Atmosphäre. Geil.
Sie haben ja auch auf diese Stadionbeschallung und die Liedchen komplett verzichtet. Also ich kam rein um 7:30 mit meinen Jungs, wir haben uns angeguckt, das war Wahnsinn. Also so habe ich dieses Stadion, und ich war ja da selbst bei den guten Zeiten, Europapokal-Halbfinale, das ist ja noch gar nicht so ellenlang vorbei, habe ich das noch nie erlebt. Und ich sag dir ganz ehrlich, das mag sich für den einen oder anderen jetzt albern anhören, ich habe eine Stunde lang bis zum Anpfiff nur Gänsehaut gehabt und ich habe echt durchgehend Pipi in den Augen gehabt. Das war so der Wahnsinn, wie die Leute, also beim 4-1 nachher während dem Spiel, kam irgendwie einer aus der fünften Reihe, der kam angeflogen in Reihe 2, hat mich mitgerissen, ich bin über die Sitze drüber, ich habe das ganze Schienbein auf.
Als wenn Moment, ich den Ball, der ist von oben?
Nee, also der saß 3 oder 4 Reihen hinter mir, der hat so gejubelt, der ist einfach nach vorn geflogen und hat mich einfach mitgerissen. Ich bin dann über die erste Reihe drüber. Mein Schienbein sieht aus, als wenn ich den Ball selber reingetreten hätte. Es war Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn.
Aber warst du kurzzeitig nervös?
Ja, das war ja die erste Frage. So stark wie Ulm gespielt hat, erste 7 Minuten, glaube ich, waren wir einmal beim Gegner in der Hälfte. Da stand es 1-0, Elfmeter. War ich gerade Bier holen, da kam ich gerade wieder rein.
Also, beim Elfmeter stand es 1-1.
Genau. Und dann war ich Bier holen, dann kam ich rein und hab den Elfer gesehen und dann ja auch das Tor von Königsdörfer. Also machen wir es kurz, Ulm war in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft. Du hast schon gemerkt mit den Nerven und ich muss sagen, dass Heuer Fernandes dieses Ding, ich glaube, wenn der drin gewesen wäre, das wäre ein anderes Spiel gewesen.
Man fragt sich ja immer, wie kann man diese Geschichten mit Momentum, mit zwischen den Ohren erklären? Das ist wahrscheinlich so ein Paradebeispiel, weil wenn man sich jetzt einfach nochmal die ganze Situation nimmt, die Historie des HSV, Kampf um den Aufstieg, um die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in den vergangenen Jahren, die Historie, jetzt das Ding auf dem Tablett liegen zu haben, Ulm spielt plötzlich, ich habe auch gedacht, wieso spielen die eigentlich um den Klassenerhalt und nicht oben mit? Und dann gibt's diesen Elfer. Du hast wunderbar gekontert, relativ schnell, sehr schnell nach dem 0-1 machst du es 1-1. Und dann kriegst du den Elfer gegen dich. Und Ich meine, das ist alles hypothetisch. Aber wenn ich dir so zuhöre, du hältst es für möglich, dass dann all das nochmal im Kopf eine Rolle gespielt hätte, wenn, ja, wenn denn Neuer Fernandes den nicht gehalten hätte.
Du bist ja schon so, du rechnest...
Das war aber ein guter Versprecher gerade, du hast Neuer Fernandes gesagt.
Also der ist für mich eh...
Heuer!
Nee, du hast das Nennen dabei.
Das gut. Passt auch, der hat so eine überragende Saison gespielt. Ja. So ein geiler Typ, auch wenn der sich vor die Presse gestellt hat und das war der entscheidende Mann am Samstagabend. Aber du bist ja schon so weit als HSV-Fan, dass du am Freitagabend guckst, okay, jetzt hat Münster gewonnen. Ist das eigentlich gut oder schlecht für uns? Oh, Fürth hat den Trainer gewechselt vom letzten Spiel. Also es war ja klar, dass durch den Sieg von Münster Ulm nur ein Sieg hilft. Und ich hätte jetzt Ulm so erwartet, dass die erstmal gucken, den ersten Angriffssturm abfedern und dann selbst was machen. Nee, haben die ja gar nicht. Die haben ja so gepresst und so gut gespielt, wie ich von einer Mannschaft das erwarte, die um ihre letzte Chance kämpft. Und natürlich hast du es im Kopf. Das Ding in Sandhausen, als die Mobilfunkmasten ausgefallen sind und dann 112. Minute irgendwie Kleindienst das Tor macht. Natürlich hast du das alles drin. Und du hast echt gemerkt, nachher auch in der Bahn, nach der Feier im Stadion, wir waren ja auch noch lange da und sowas, in der Bahn, die Leute saßen da alle mit so einem seligen Lächeln im Gesicht, aber das war gar nicht so laut, sondern die waren alle abgekämpft, als wenn du so einen 7-jährigen Kampf, oh.
Ja, ich glaube mit dem 4-1, das war so mein Eindruck, das 4-1.
Ich bin ehrlich, bei mir ist mit dem 5-1.
Aber da habe ich so gedacht, okay, jetzt ist es nicht mehr nur purer Glaube, jetzt ist eine Überzeugung im gesamten Stadion da. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch mitgefiebert, ich habe ja im Hinterkopf immer unsere Flutlichtfreitage ab der kommenden Saison. Ah, wäre man nicht mal gern freitagsabends im Volksparkstadion beim HSV. Köln, kommen wir noch drauf zu sprechen, wäre auch so ein Ziel, das ganz nett wäre. Aber ich habe dann auch gesagt, so, das lassen Sie sich jetzt nicht mehr nehmen. Aber was dann? Also Platzsturm ist ja auch so eine Geschichte, finde ich gar nicht immer so toll übrigens. Ne? Wenn da
ich verstehe es manchmal auch gar nicht. Die laufen dann auf dem Platz und gucken sich alle an. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Vor allem,
du hast ja nichts mehr von der Mannschaft.
Genau, im ersten Moment nicht. Die kamen ja dann nachher wieder hoch. Aber es war ja eine total friedliche Atmosphäre. Aber ich bin eher bei dir. Ich würde auch erst die Bühne mal so den Spielern lassen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja.
Wie bei Bielefeld im Halbfinale des Pokals. Da fand ich, war das großartig geleistet vom Stadionsprecher, der gesagt hat, hey, dieser Moment gehört der Mannschaft. Weil es war auch kurz vorm Platzsturm und dann sind sie alle wieder zurück.
Das hatte übrigens aber der Stadionsprecher vom HSV, das muss ich auch mal sagen, der hat in der 83. Minute gesagt, wir steigen auf, da steigt übrigens auch eine Mannschaft ab. Ich würde euch jetzt alle bitten, mal für diesen Auftritt hier einen Applaus. Und hat das ganze Stadion geklatscht, das fand ich richtig gut.
Dazu möchte ich sowieso was sagen, das wird uns später in der Sendung noch begleiten, Timo, da weißt du nur noch nichts von als Chef von Sjanze. So Verhalten von Vereinen, von Protagonisten von Vereinen in großen sportlichen, bedeutungsvollen Situationen. Da komme ich noch zu Negativbeispielen und wir haben einige sehr positive erlebt. Ich fand das großartig vom HSV, von den Verantwortlichen vom HSV, Stadionsprecher hast du schon angesprochen, spielt alles eine Rolle in so einem Kessel. Ich fand auch das, wie die Ulmer sich verhalten haben, ganz, ganz großartig. Also die haben jederzeit den Eindruck hinterlassen, dass sie es dem HSV auch wirklich gönnen. Sind gerade übrigens abgestiegen, wo andere sagen, leck mich doch am Arsch, so eine Scheiße hier schnell weg.
Und da bin ich dann kurz der Chef, da weißt du halt nicht, was der Wagner der Woche ist.
Dann machen wir jetzt gerade den Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Ja, ich habe nämlich gerade den SSV Ulm, habe ich...
Das hat mir keiner gesagt.
Was stand gestern in unserer Gruppe drin? Also wirklich, ey. Nee, ich habe sie, das ist ja auch Joe Reichert, bekennender HSV-Fan im Übrigen, der noch ein paar Minuten am Ende spielen konnte.
Ist das der mit 447 Spielen für den SSV Ulm?
1447 wahrscheinlich, ja, das ist der Rekord, das ist der Rekordspieler. Ein Junge daher und wie sie gefeiert wurden von ihrem Anhang, eine Dreiviertelstunde danach, da war jeder noch da. Und die haben ja auch so gut gespielt, das 6-1 war ja absurd. Ja. Und auch einfach für den Durchmarsch und für diesen mutigen Auftritt und für die Fans habe ich gesagt, das darf man nie vergessen, obwohl ich so selig war am Samstagabend. Deshalb mein Wagner der Woche, der SSV Ulm mit seinem Anhang und kommt schnell wieder.
Ja, fand ich auch tatsächlich großartig. Also zum einen, was du schon angesprochen hast, ich fand wirklich auch, dass sie richtig gut gekickt haben. Ja. Die erste halbe Stunde, das war klasse. Und wie sie dann hinterher damit umgegangen sind, das hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht eins noch zur Einordnung. Wir haben ja schon was von Stefan Kunz auch am Wochenende dazu gehört, weil dann so die Runde machte, 40 Verletzte, davon viele schwer verletzt beim HSV. Ganz so dramatisch, habe ich den Worten von Stefan Kunz entnommen, war das nicht. Das passiert halt, wenn man aus 2 Metern Höhe leicht angesäuselt irgendwo runterspringt, dann gibt das Sprunggelenk schon mal nach. Genau. Da war wohl einiges der Fall.
Trink mal 10 halbe und spring mal da runter, da bist du auch nicht mehr ganz so koordiniert. Ne? Und einer hatte wohl eine Panikattacke, der ist dann umgekippt, aber es sollen alle wohl auf dem Weg der Besserung sein. Und wie gesagt, es war für meine Begriffe eine total friedliche Atmosphäre. Und was ich so schön fand, wie viele Menschen auch gestern Morgen, also ich habe mit dem Zug zurückgefahren, du hast alle mit einem Lächeln gesehen. Gut, jetzt hat ja gestern der Stadtteil Club St. Pauli hat sich ja auch total verdient in der Bundesliga gehalten. Also ich weiß nicht, ob die alle mal HSV den Aufstieg gegönnt haben. Aber ich finde es einfach auch schön für viele Menschen, die mit diesem Verein mit Fieber noch nicht mal immer ins Stadion gehen, aber dieses Lebensgefühl der Stadt Hamburg und den ganz Jungen sei gesagt, der HSV war natürlich in den letzten Jahren häufiger auch mal tragische Scheitern, vorher fast so ein bisschen auch manchmal verlacht worden. Es ist halt immer noch ein großer Verein, das zeigen bei uns die Quoten, die immer noch Top 5 oder Top 6 sind in ganz Deutschland. 2 Europapokale vor 40 Jahren mit den Bayern auf Augenhöhe und ich finde es nicht nur als Fan, weil ich diesen Verein halt einfach seit ich 6 Jahre alt bin liebe, ich finde es einfach geil für die Stadt und für den Fußball, dass wir zurück sind, auch wenn das sicherlich ein schwieriges Jahr in der neuen Spielzeit wird.
Ich weiß nicht, ob es die Leute draußen interessiert, aber man muss sich das einfach mal vorstellen. Samstagabend, 2. Fußball-Bundesliga, 2. Liga. Eine knappe Million gucken das bei Sport1 im Free-TV und nochmal 600.000 gucken es im Pay-TV bei Sky. Also knapp 1,6 Millionen gucken dieses Spiel HSV gegen Ulm. Das zeigt übrigens...
Das sind Sportsbars ja noch gar nicht mitgerechnet.
So, genau. Ne? Also das zeigt ja schon irgendwie, da haben viele Leute drauf geguckt, klappt's denn diesmal oder klappt's nicht? Wird das denn, das ist natürlich echt eine blöde oder schwierige Frage, aber die Einschätzung als jemand, der immer noch in HSV-Bettwäsche schläft, die müsste schon da abliefern. Wird das ein dauerhafter Besuch wieder oder mehr als nur ein Besuch in der Fußball-Bundesliga? Glaubst du, die Grundvoraussetzungen sind so gut, wie alle sagen? Weil das ist ja trügerisch, ne? Großer Club, Traditionsclub, was für eine Macht, haben wir am Wochenende wieder gesehen. Aber die anderen, nehmen wir jetzt mal Union Berlin, Augsburg, wo man früher gesagt hätte, also ja, ist vor allem im Vergleich zu denen. Die sind aber seit einigen Jahren in der Fußball-Bundesliga, haben also finanziell alles andere als schlechtere Rahmenbedingungen. Ne?
Also damit hast du fast mit deiner Frage die Antwort schon vorweggenommen.
War auch blöd.
Nein, aber du ist doch vollkommen
nein, aber das ist eine völlig bescheuerte Fragestellung. Flipp ich immer aus, wenn ich Leute solche Fragen stellen höre, wo sie die Antwort mitliefern.
Genau.
Entschuldigung.
Aber ich muss dich jetzt loben für diese Analyse.
Oh.
Natürlich sind Vereine wie der FC Augsburg, sind die jetzt 12, 13 Jahre, sind die da drin. Union Berlin hat zwischendurch in den Europapokalwettbewerben gespielt. Natürlich sind die alle enteilt, weil finanziell ist das ein Riesenunterschied. Das ist nicht mehr wie in den 70er, 80er Jahren. Ein Jahr in der zweiten Liga tut euch mal ganz gut. Okay, es waren 7. Im ersten Moment musst du jetzt sagen, der zweite Aufsteiger, das wird wahrscheinlich Köln, der Sieger der Relegation.
Ah, warte mal ab.
Ja, da können wir noch drüber reden. Aber der zweite Aufsteiger plus der Sieger der Relegation, vielleicht auch St. Pauli noch, das ist so ein bisschen Reichweite. Selbst Hoffenheim kannst du dir jetzt nicht vorstellen, dass die noch mal so eine Saison spielen, wenn die jetzt nicht ihr Waterloo am Samstag noch erleben. Also ich würde sagen, in den ersten 2 Jahren geht's rein ums sportliche Überleben. Und dann, glaube ich, kannst du erst mal wieder denken. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jetzt schon irgendwelche schreien, in 2 Jahren sind wir wieder im Europapokal. Das Gefühl habe ich nicht.
Nee, das war tatsächlich nicht zu vernehmen. Man hat nur einen Eindruck bekommen, schreiben wir es mal so, was für eine Wucht dieser Club entfalten kann.
Genau.
Und da ist es jetzt eben an den Verantwortlichen dafür zu sorgen, dass das wirklich ein gesundes Wachsen wird. Ne? Schritt für Schritt und nicht gleich schon wieder ganz groß denken.
Und da müssen natürlich auch die Einkäufe, die zum Beispiel im Winter nicht so gezündet haben, da muss die Trefferquote noch ein bisschen höher werden.
Wen muss der HSV unbedingt halten? Ich weiß, du bist Fan, haben wir gehört.
Ja. Heuer Fernandes. Ja, Muheim ist sicher jemand, der Bundesliga spielen kann. El Fadli kann Bundesliga spielen. Also auch eine Position spielen, dass du sagst, die können ein gutes Jahr spielen. Ich weiß noch nicht
vorne. Was ist mit den Knipsern vorne?
Ich halte Klatzel für den besten Fußballer als Stürmer. Ich hoffe, dass er nach seiner Verletzung auch wieder dazukommt. Bei Selke ist ja noch offen. Ich weiß nicht, ob sie mit beiden in die Saison gehen werden, weil man kann sich in der Bundesliga kaum vorstellen, dass beide spielen. Königsdörfer mit Tempo, glaube ich schon, dass das ein Faktor sein kann. Wen habe ich jetzt noch vergessen? Ja,
Selke.
Reis.
Was ist mit Selke?
Ja, habe ich ja gerade gesagt.
Du hast über Glatzel gesprochen.
Ja, aber
nein, er hat auch über Selke
gesprochen. Nein, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob sie jetzt beide
behalten. Ob sie behalten. Mit beiden spielen,
und genau. Und ob er bleibt.
Ja, genau. Das also Selke war ja wahnsinnig wichtig in der Saison, ist auch wahnsinnig wichtig für die Kabine, aber du musst ja auch ein Budget irgendwie haben und ich glaube nicht, dass Selke ganz billig ist, die sprechen ja, also als Typ würde ich mir wünschen, dass er bleibt und bei Reis ist die Frage, der hat ja jedes Jahr eigentlich gehofft, ein Angebot von einem Bundesligisten oder einem internationalen Club zu kriegen, man hört ja, Brügge ist dran, Er sagt aber auch, der HSV ist wie eine Familie. Da bin ich dann gespannt. Bleibt er dann da, um die Herausforderung zu holen? Er wäre schon wichtig dafür. Es gibt so ein paar Positionen wie Reis und Meffert, finde ich dann gut aufgestellt. Auf links Muheim und Katterbach. Aber es gibt schon, also ich glaube, du brauchst schon 3-4 richtige, gestandene Bundesligaspieler, dass du nicht von Anfang an, weil du wirst dich ganz schön umgucken da. Ja.
Aber das wäre ja Selke zum Beispiel.
Ja, das wird eine finanzielle Geschichte sein, glaube ich.
Ja, aber nochmal, du spielst ja nur mit Glatzel oder Selke. Du hast aber erstmal ein paar Positionen, da sage ich, da brauchst du jetzt erstmal Bundesliga-Niveau.
Wobei du in diesem Jahr gesehen hast, wie schnell das geht, wenn einer mal langfristig verletzt ist und du den anderen hast. Ne?
Definitiv. Also, aber dann kommt es ja auch auf das Rollenverständnis des Spielers an. Ne?
Ja. Lass uns über den ersten FC Köln sprechen. Ich habe das Vergnügen, am nächsten Sonntag in der Konferenz Köln gegen Kaiserslautern zu machen. Das ist ja, da geht's ja nochmal richtig zur Sache. Du hast gesagt, du glaubst, der FC folgt dem HSV. Würde ich normalerweise auch sagen, Punkt, und sie sind in der Fußball-Bundesliga. Einen Punkt brauchen sie. Dann sind sie oben. Aber Kaiserslautern ist ein unbequemer Gegner für den FC. Der wird ohne Lemperle spielen müssen. Der hat eine Hauerei gehabt. Unter Alkoholeinfluss habe ich gelesen.
Ja, gut,
du bist gut vernetzt in Köln.
Ja, man kann ja mal beim Daydrinking auf dem Hausboot, kann man ja mal sich am Sonntag schön einen geben.
Aber also nochmal, das will ich auch gar nicht urteilen, weil ich die Sachlage überhaupt nicht kenne. Aber Punkt 1 ist das sportlichen Verlust, weil er wird wohl wegen Gesichtsverletzungen Stand jetzt nicht spielen können am Wochenende. Generell ist das nicht die Meldung, die du haben willst vor dem entscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga, oder?
Also ich habe ein paar Sachen gehört aus Köln, kann ich aber gar nicht so sagen, weil das ist auch nicht verifiziert. Ich kann nur sagen, Lemperle ist ein Riesenstürmer, der wird auch seinen Weg machen, dass er jetzt am Sonntag vor einem entscheidenden Spiel dahin geht und dass es dann so eskaliert, ist sicherlich alles andere als gut im Umfeld des ersten FC Köln. Wie du sagst, er wird wahrscheinlich auch nicht spielen können. Ja, worauf führe ich das zurück? Ich habe ja am Freitag dieses Spiel gesehen und ich habe ja vorher, wir haben ja fast gewitzelt, dass ich gesagt habe...
Du meinst in Nürnberg, den 2-1.
Genau, ich habe es moderiert mit Terodde und habe gedacht, okay, der Friedhelm Funkel, der macht ein Modell daraus, der macht ein halbes Jahr Urlaub, dann spielt er wieder ein bisschen Tennis, um sich in Form zu bringen und dann macht er 2 bis 6 Spiele und kann sich dann wieder zur Ruhe setzen. Und er hat ja auch gar nicht, er sagt ja selber, was soll ich hier taktisch groß verändern? Der nimmt einen Spieler in den Arm, der sagt, ich bin 6-mal aufgestiegen, ihr seid die beste Mannschaft der Liga, du kennst das ja alles, aber sie haben echt eine gute erste Hälfte gespielt, das muss man sagen. Spieler wie Kainz waren wie ausgewechselt, aber sie haben die Dinger nicht reingemacht und dass dann der, also Janda war ja schon ein Fehler, das war ja, der Torwart hat so gut gehalten eigentlich von Nürnberg vorher, das war ja absurd, der konnte das Ding ja 3-mal klären. Und dieser Treffer bringt dir natürlich einen Vorteil, weil ansonsten hätte Lautern dich ja überholen können und dir hätte sonst nur ein Sieg gereicht. Jetzt ist es ein Punkt, das finde ich ist schon was anderes, aber jeden, den ich heute gesprochen habe als FC-Fan, die sind jetzt schon fertig mit den Nerven, weil es kommt der erste FC Kaiserslautern. Also mehr Angstgegner geht eigentlich nicht. Ja. Es war ganz lange Gladbach, da ist die Bilanz auch ein Desaster, aber Lautern hat denen schon so viel und als Lauterer hast du jetzt nicht mehr den Riesendruck, da fahren aber wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, wie viele sie jetzt rein können, aber so an die 10.000
wird sicher eine Stadt sein. Na, und du hast halt noch, weißt du, du sagst, genau, die haben keinen Riesendruck, aber vielleicht ist genau das die Chance, nicht nur dem ersten FC Köln in die Suppe zu spucken.
Sondern selber.
Mit einem Sieg 56 Punkte. Ja. So, dann Elversberg und Paderborn, die haben Auswärtsspiele, die sind nicht automatisch gewonnen. Auf Schalke und wo noch?
Karlsruhe,
Paderborn in Karlsruhe. So. Ja. Jetzt überleg dir das nur mal theoretisch. Die verlieren beide ihre Dinger und der erste FC Kaiserslautern.
Dann sind die Dritter.
So. Genau. Also das, aber ohne dass irgendeiner sagt, ja, da haben sie wirklich gute Chancen. Da ist schon viel Konjunktiv, viel Wenn und Aber dabei. Aber genau das, was du sagst und der FC, und jetzt gucken wir nochmal zurück, Gemengelage in Köln, Atmosphäre, wir haben über die Atmosphäre beim HSV gesprochen. Mhm. Was glaubst du passiert in Köln, wenn Kaiserslautern da in Führung geht?
Da, also ich glaube,
die Unruhe,
dass
sie zuletzt.
Genau, die Unruhe war ja da, weil ich glaube, der FC natürlich davon ausgegangen ist, wir sind der Bundesliga-Absteiger, wir haben die Truppe zusammengehalten, wir müssen ja eigentlich vornweg marschieren und es war spielerisch halt sehr dürftig in den Heimspielen, das ist so. Deshalb ist die Gemengenlage sicher ein bisschen andere, aber am Sonntag wird da keiner pfeifen, selbst bei 0-1, weil da wissen sie ja, was auf dem Spiel steht. Trotzdem ist die Frage, und ich glaube, deshalb sage ich, sie kommen trotzdem, sie schaffen's, weil Friedhelm Funkel wird die genau auf das Ding vorbereiten. Ihr könnt übrigens auch 0-1 zurückliegen. Und das sind ja die Momente, du gehst ins Stadion, was so ein bisschen kocht, und dann steht Ragnar Ache in der 13. Minute in der Luft und köpft dir das Ding da rein, und dann plötzlich alle, um Gottes Willen. Dann brauchst du ja 2-3 Spieler, die sagen, ey, gib mir den Ball, ich will jetzt
und
was
antreiben. Und du brauchst das Stadion, das dann auch hinter dir
ganz
steht.
Ganz genau. Und auch wenn ich oft hier schon gesagt habe, dass das Kölner Stadion auch sehr, sehr kritisch sein kann, wenn es zurückliegt, wieder so. Also am Sonntag wird da für Kritik kein Raum sein, das glaube ich nicht.
Also du glaubst, die Kölner machen das?
Ich sag, die Kölner steigen auf, ja.
Und dann haben wir...
Wer ist dann Dritter, eurer Meinung nach?
Ja, also die fußballerisch beste Mannschaft.
Also Elversberg.
Ja, ja, habt ihr das dritte Tor zum Beispiel jetzt am Wochenende in Braunschweig gesehen? Wie die im Strafraum noch 2-3 Mal das Ding hin und her mit einem super Tempo. Das ist wirklich fußballerisch. Ich habe das schon mal hier in der Sendung zu dir gesagt. Für mich, über die gesamte Saison gesehen, die überzeugendste Mannschaft. Klar, von denen erwartet auch keiner was. Ich habe auch jetzt ganz viele Stimmen gehört. Um Gottes Willen, was wollen wir denn mit denen? Im Zweifel in der Fußball-Bundesliga. Aber das hat man über Heidenheim früher auch gesagt. Und da gibt es ganz viele tolle Geschichten jetzt in der Liga. Ich glaube, die werden Dritter.
Also, ich finde auch das Paderborn fantastisch im Fußballspiel mit Kwasniok seit Jahren schon, das muss man auch mal sagen. Ich wundere mich übrigens, warum Horst Steffen auf so wenig Zetteln auftaucht. Also, wenn ich Schalke wäre, wenn ich irgendwie jemand wäre, der einen guten Trainer sucht, ich wäre direkt bei Horst Steffen, weil der eine überragende Arbeit macht. Seit 7 Jahren ist der jetzt, glaube ich, schon da.
Und ich glaube, der fühlt sich da übrigens aber auch sauwohl, weil ich glaube, dass das einer ist, der gar nicht diese große Oper. Stichwort Schalke braucht.
Braucht er nicht, aber der ist ja gebürtig vom Niederrhein. Und ich glaube, wenn dann jetzt irgendeiner sagen würde, pass auf, aus NRW, hier gibt's einen Verein, der dich holen will, das kann ich mir schon vorstellen, dass er das machen würde. Anders als Frank Schmidt, der ja auch geboren ist in Heidenheim, das ist nochmal was anderes. Aber diese beiden Mannschaften, Elversberg und Paderborn, haben beide, wie auch übrigens Magdeburg, eine ganz klare DNA, wie sie Fußball spielen. Deshalb spielen sie auch eine tolle Saison. Und Elversberg, habe ich gedacht, als sie Tabellenführer mal waren zum Ende der Hinrunde, habe ich gedacht, okay, jetzt fangen sie doch an nachzudenken. Dann haben sie, glaube ich, mal 3 oder 4 Spiele am Stück verloren. Jetzt ist die Chance da und da denkt anscheinend keiner mehr nach. Also in der momentanen Verfassung, muss man wirklich sagen, in der auch Schalke ist, kann das sein, dass sie die einfach mal 3-4-1 überfahren. Schalke übrigens auch eine schwierige Gemengenlage, weil die Leute sind stinksauer über schon eine erneute Saison im Abstiegskampf. Also für mich Aufschlagrecht gerade bei Elversberg um Platz 3.
Ja, also wenn die gewinnen, dann haben sie 58 Punkte.
Von ja, mein all Torverhältnis, denen, Wahnsinn.
Genau, von all denen da oben, neben dem HSV, das mit Abstand beste Torverhältnis. HSV ist durch, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Für mich die große Frage, deshalb freue ich mich so tierisch auf die Konferenz am Sonntag, weil ich ja neutral bin, wie entwickelt sich die ganze Geschichte in Köln. Und rein aus dramaturgischer Sicht überlegt man dann, stell dir mal vor, Paderborn geht in Karlsruhe in Führung, Elversberg geht auf Schalke in Führung und in Köln geht plötzlich Kaiserslautern in Führung. Was dann los ist.
Ja.
Aber das macht's ja aus, ne? Diese Dramen.
Und das sind ja auch Sachen, da siehst du, dann gehst du selbst ins Stadion und denkst, naja, komm, die werden heute schon den Punkt holen. Und nach 10 Minuten denkst du, was ist denn hier los? Das haben wir ja schon so oft erlebt. Und dann hast du ja nicht mehr als Mannschaft die Sache, okay, das können wir nächste Woche wieder reparieren. Das kannst du dann wirklich nur noch in den 90 Minuten oder vielleicht dann in der Relegation reparieren. Ne? Trotzdem, wie gesagt, ich lege mich fest, Köln 2, Elversberg 3.
Ja, und da du für mich...
Nein,
hör auf. Nein, nicht nur, du bist nicht nur im slowakischen Fußball beheimatet, weil du da so gerne unterwegs bist, sondern
Slovan Bratislava Champions League. Ne? Ja, ja.
Ich gehe aber mit. Ich glaube auch, dass es der FC unterm Strich schafft. Ich glaube sogar, dass sie das Ding gegen Kaiserslautern gewinnen. Und ich glaube auch, dass Elversberg am Ende als Dritter einläuft.
Ich sag dir übrigens, wenn der FC aufsteigt, ich würde nicht ausschließen, dass Friedhelm Funkel noch einen Job übernimmt beim FC. Vielleicht dann so auf Sportdirektorenebene. Also der ist so, ich habe auch zu dem gesagt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Du kommst hier hin, gute Stimmung, du sagst, der Kessler muss doch Sportdirektor werden und sowas. Ne? Der hat sich schon mit Haut und Haaren da... Und dann hat er ja auch gesagt, ich habe der Mannschaft schon gesagt, ich habe mich noch nie nach 3 Tagen irgendwo so wohl gefühlt wie hier. Der weiß auch genau die Klaviatur zu bedienen.
Ja, aber glaubst du, dass er sich so ein Daily Business noch in irgendeiner Form antun möchte? Glaube ich, du hast ja selbst angesprochen, spielt gerne Tennis, macht gerne Urlaub, weiß auch, wann er für seine Familie da zu sein hat.
Ich glaube, dass es ein ganz schmaler Grat ist, weil du natürlich, es gibt ja nur noch diese Memes. Funkel als Papst, Funkel mit der Meisterschale, was ich auf meinem Handy alles von Friedhelm Funkel schon bekommen habe. Das ist natürlich schon reizvoll, wenn du das jetzt auch machst. Und ich glaube schon, dass der auch Bock hat für eine Zeit mit jungen Menschen. Und er hat den Fußball ja immer geliebt. Er ist ja der mit den meisten Spielen als Trainer und Spieler in Liga 1 und 2. Auf der anderen Seite weiß er auch, also mehr als 3 Monate, glaube ich, ist das auch... Ist das eine
Ob
ganz,
sich das dann trägt.
Ganz genau. Das ist die Frage. Weil das eine ist ja immer Ruhe reinzubringen und sowas. Auf der anderen Seite diesen ganzen Stress, wenn dann auch mal die Ergebnisse fehlen, sich anzutun, das weiß ich nicht. Aber man merkt es ihm einfach an, wie viel Bock der da drauf
hat. Und das Verrückte ist ja tatsächlich, ich meine, er hat ja schon jetzt, auch vor seinem erneuten Engagement, Kultstatus in Köln.
Genau.
Der wird heilig gesprochen.
Ja.
Wenn die aufsteigen, dann du hast es schon angesprochen, ich meine, es sind zwei Spiele, ne? Wo er gar nicht großartig was verändern konnte. Aber der wird halt.
Aber er hat, das hat er zum Beispiel auch gemacht, er hat dann sein System gespielt, 4-2-3-1 mit Sicherheit und mit starken Flügeln. Und ich glaube, wenn du eine Umfrage machen würdest in Fußball Deutschland, was hat denn Friedhelm Funkel alles in seiner Karriere gewonnen? Da würden die Leute sagen, also der hat sicher dreimal den Pokal gewonnen, weil der ja auch so populär ist. Und in Anführungszeichen, und Friedhelm, du weißt, dass ich dich sehr schätze, der ist, steigt jetzt zum 7. Mal auf. Das ist auch eine Wahnsinnsleistung, auch mit Mannschaften wie Duisburg und Rostock und Uerdingen in der Liga zu bleiben. Aber er hat ja eigentlich nie bei einem absoluten Top-Club trainiert. Und er hat aber mittlerweile eine Aura, dass man denkt, Friedhelm Funkel war immer einer der Top-Trainer im Land. Es freut mich für ihn auch vor allen Dingen.
Schöner Beleg dafür, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das Match da ist zwischen einem ganz Verein und einem Trainer. Wollte ich übrigens auch noch sagen, ist uns ganz hinten übergefallen. Ja,
Merlin
Polzin. Mehr Match gefühlt. Ich kann das nur von außen beurteilen. Geht nicht, so wie der Kerl wirkt. Ich fand das unfassbar am Samstag, wie er fast schüchtern rumdrucksend auf die drölfste Nachfrage, ob sein Vertrag sich denn jetzt verlängert hätte, irgendwann so ein ganz, ja, weiter rausgedrückt hat. Der lebt diesen Club und er will alles nur nicht irgendetwas auf sich beziehen, sondern es ist alles der HSV. So Dinge haben wir aber schon häufiger mal gehabt und wir haben auch häufiger schon erlebt an anderen Wirkungsstätten mit anderen Trainern, wie schnell sowas auch vorbei sein kann.
Aber er hat natürlich, er war ja Allesfahrer früher als Fan. Es gibt ja diese geilen Bilder. Ja. Ne? Er ist ja Hamburger Jung aus Bramfeld. Was mir wirklich bei ihm imponiert hat, war, ich habe am Anfang wirklich gedacht, boah, ob das gut geht, weil er wirkt ja auch so ein bisschen schüchtern, kann der mit so einer Kabine. Ich finde es so beeindruckend, dass er selbst in dieser Krise, die ja da war, in diesen drei Spielen mit nur einem Punkt, dass der wirklich, ich habe dem abgenommen, was der mir erzählt hat, wenn ich am Spielfeldrand war.
Und ich glaube, dass es den Spielern genauso geht. Im US-Sport wäre das der klassische Players-Coach. Mhm. Das heißt, nicht draufdreschen, sondern ruhig bleiben und diese Ruhe nicht nur nach draußen ausstrahlen, sondern auch in die Kabine. Und ich glaube, das vergessen Spieler
nicht. Und der Satz, Timo, vielleicht auch noch, nehme ich dich mal mit jetzt einfach als Jüngster bei uns auch in der Runde. Weil der hat, guck mal, der hat nicht irgendwie, du wirst ja montags wach, sondern nach Niederlagen und denkst, okay, wie trete ich denn jetzt vor der Mannschaft? Ich sage, komm Leute, dies Jahr, wir machen das alles, das lassen Sie sich beeinflussen. Oder du sagst dann vielleicht, boah, ich muss jetzt die Zügel anziehen. Oder du trittst vor die Mannschaft und sagst, hey, ich finde das ganz normal, dass ihr Schiss habt. Ich habe auch ein bisschen mit den Nerven, aber ist doch ganz normal, wir können was Großes erreichen. Und irgendwie hat der die so erreicht. Oder hast du nicht auch den, also ich war beeindruckt, aber du bist ein junger Mensch. Hast du nicht auch das Gefühl, dass er den Zugang zu den Spielern dadurch bekommen hat?
Ich finde, Alter ist gar nicht immer so ein Thema. Ich finde, das große Thema ist einfach Menschlichkeit. Bei Friedhelm, der ist über 70, und bei Merlin, das sind einfach Menschen in beide Richtungen. Zur Mannschaft und zu Fans und zu den Journalisten auch. Ich habe Friedhelm, ihr kennt den wahrscheinlich besser, ich habe den 5, 6, 7 Mal kennengelernt. Einfach so ein herzlicher Mensch. Und wenn du das nach außen ausstrahlst, ich glaube, dann kriegst du so eine Mannschaft auch zusammen. Und solche Trainer haben eine lange Lebenszeit im Biss, weil sie sich einfach darauf verlassen können, Mensch zu sein.
Ja, auf der anderen Seite ist Friedhelm Funkel auch ein paar Mal entlassen worden. Der hat natürlich so einen Erfahrungsschatz. Ja,
aber der kommt halt wieder, weil alle Leute wissen, der kann unsere Mannschaft wieder catchen. Aber deshalb
finde ich die Trainerleistung von Polzin Wahnsinn, weil du gefühlt 2 Millionen Hamburger auf deiner Schulter sitzen hast. Die ganzen HSV-Fans in Deutschland und dann die anderen, die alle nur darauf warten, boah, ihr scheitert ja wieder. Und der bleibt so bei sich. Also das finde ich total imponierend, muss ich sagen.
Aber HSV wollten wir ja eigentlich jetzt dann beendet haben vor ein paar Minuten, weil wir wollten ja auch anderen Mannschaften gratulieren. Weil es gibt ja auch noch.
Ach so, ja, also Arminia Bielefeld, da ist übrigens auch.
Nämlich auch ein ganz geiler Trainer.
Ja, Mitch Knier, da muss ich sagen, das hätte ich auch vor 4, 5 Monaten in der Form nicht für möglich gehalten. Im Pokal die ganzen Bundesligisten raushauen, du denkst.
Verdient okay, übrigens.
Absolut verdient. Ja. Auch Bayer Leverkusen, haben wir zigfach drüber gesprochen. Mhm. So, wo du einfach auf einer Wolke schwebst, okay, man kann jetzt sagen, na, dann nehmen die das in die Liga mit. Aber ich habe gedacht, nee, irgendwann muss mal Schluss mit dieser Welle sein. Irgendwann bricht die Welle. Nix bricht. Die machen immer weiter. Und jetzt Achtung, Achtung. Zieht euch warm an, VfB Stuttgart. Ich habe so eins meiner berühmt-berüchtigten Bauchgefühle. Ich habe das komische Gefühl, dass Bielefeld in der Lage ist, im Pokalfinale in diesem einen Spiel das Berliner Olympiastadion zur Bielefelder Alm umzufunktionieren und den Pokal zu gewinnen. Steile These, weiß ich.
Gut.
Ja. Das ist irgendwie, habe ich das im Gefühl. Und Glückwunsch natürlich noch, freue ich mich auch für die zweite Liga und für Dynamo Dresden, dass die wieder zurück sind. Auch das gut für die zweite Liga.
Ich habe in diversen anderen Podcasts und Fragen.
In wie vielen warst du denn in dieser Woche schon? In 11 oder 12?
Letzte Woche war ich in 5 oder in 6, keine Ahnung. Ein Kumpel von mir sagt, das Ding ist eigentlich für dich erfunden worden. Du kannst einfach über Fußball labern, das macht am meisten Spaß. Ich habe immer gegen Bielefeld getippt. Auch Freiburg, die ja in der Bundesliga immer eine Mannschaft schlagen, die unter ihnen ist, habe ich ihnen keine Chance eingerechnet. Ich bin fast bei dir. Wobei, die ersten 10 Minuten, 15 Minuten werden im Pokalfinale entscheiden. Es ist dann doch nicht die Alm, es sind 80.000 und du weißt, es gucken dir alle zu. Aber das ist die große Trainerleistung von Mitch Kniehardt. Ich habe auch gedacht, nach Leverkusen, okay, das kannst du jetzt gar nicht schaffen. Und der hat das einfach so umfunktioniert, wer im Pokalfinale spielen will, bietet sich an. Über jede Trainingseinheit, die rennen alles in Grund und Boden. Und wenn sie führen sollten, dann Gnade dem VfB, muss man wirklich sagen, Gott, weil verteidigen können die wie kaum eine Mannschaft in Deutschland.
Also das wollen Sie nicht falsch verstehen. Der VfB Stuttgart ist natürlich der Favorit.
Ja.
Aber das, was wir erlebt haben in dieser Pokalsaison, was wir erlebt haben spätestens seit dem Sieg über Leverkusen, dass die einfach immer weitermachen, wie du sagst, und der Trainer sagt, so komm Freunde, wer spielen will, muss. Ich bin genau bei dir. Gehen die in Führung?
Die haben halt auch so ein Wörl, der ist einfach ein Unterschiedsspieler, wahrscheinlich zu gut für die dritte Liga. Dann hast du mit Oppi einen, also der
Fuß ist Wahnsinn. Korbos ist ein super Antreiber. Ja, genau. Kerskin spielt eine super Saison. Alles richtig. Dennoch hat der VfB Stuttgart eine Riesentruppe von den einzelnen Spielern. Ja. Sie haben jetzt auch ein bisschen die Kurve bekommen nach diesen 6.
Das war wichtig, dass sie da wieder reinkommen.
Genau das. Aber dafür bin ich ja von VfB-Fans hier vor 2 oder 3 Monaten total angefeindet worden. Dieses Finale entscheidet darüber, ob der VfB Stuttgart eine gute Saison spielt. Das ist es mit einem Pokalsieg. Oder eine schlechte Saison für Investitionen von über 100 Millionen, so weit von den Europapokalplätzen, also gefühlt weg zu sein. Und das kann ja auch eine Rolle spielen. Trotzdem würde ich natürlich, wenn ich jetzt Geld hätte, würde ich auf den VfB Stuttgart wetten. Aber ich sehe es wie du, die Form von Arminia Bielefeld ist schon besorgniserregend gut.
Aber du hast das gut angesprochen. Europa League, der Pokalsieger ist für die Europa League qualifiziert. Wer qualifiziert sich über die Fußball-Bundesliga? Wer kommt in den ganz großen Fleischtopf, qualifiziert sich für die Champions League? All das Fragen.
Eins aber noch, natürlich auch von mir, Glückwunsch an Dynamo Dresden. Wie du sagst, natürlich ein großer Club. Mit Magdeburg, mit Rostock im Osten der Republik.
Ganzen Cliffhanger kaputt gemacht von dir.
Nein, aber ich wollte das nur sagen.
Ja, Buschi hat es ja auch schon gesagt. Darum.
Ja, aber darf ich es nicht sagen? Doch. Weil die ja seit 3 Jahren auch unter wahnsinnigem Druck stehen und am Ende, wir haben es ja eben besprochen, dann abreißen lassen mussten. Das ist auch nicht so schwer. Ja. Thomas Stamm hat da einen Riesenjob gemacht und dass diese Stadt fußballverrückt ist, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Und in diesem Fall sehen wir es ihm nach, dass der Cliffhanger im Arsch ist. Überhaupt kein Problem. Nachher geht es um die Europa-League-Plätze, um die Champions-League-Plätze, Relegation in der Fußball-Bundesliga. Nein, ist alles in Ordnung. Ich finde, dass sich das auch gehört für jemanden, der im Schnitt in 7 bis 8 Podcasts pro Woche ist, sich viel in der dritten Liga tummelt. Du musst die Glückwünsche in Richtung Dresden natürlich loswerden.
Nein, ich wollte es auch.
Ja.
Und ich liebe Fußball, deshalb mache ich von Nationalmannschaft bis Liga 3 alles. Und wenn wir die vierte Liga kaufen, dann mache ich es auch noch.
Richtig. Und demnächst auch noch bei der Wasserball-Weltmeisterschaft. Thomas Wagner auf Kreta hat er sich schon
live in Spilli.
Bis gleich. Versteht kein Mensch, was wir hier erzählen.
Aber mir gefällt's.
Haben wir denn Musik auf?
Ich liebe das Leben.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Hey, geht mal, wechselt mal auf Thomas Wagner bitte. Wir sind zurück bei der Glanzparade. Was ihm jetzt gerade durch den Kopf geht, neben Gefühlsduselei zum HSV, warum in Gottes Namen bin ich nicht bei der Eishockey-WM? Das könnte ich doch auch noch machen, oder?
Geil.
Du bist doch auch ein Eishockey-Freak.
Ja klar, natürlich.
2 deutsche Siege zum Auftakt.
Ja, morgen in Norwegen wird schon ein Schlüsselspiel und die Dänen dann.
Du musst nur auf den Knopf drücken.
Kasachstan geschlagen nach Rückstand, ja. Ja gut, aber die sind ja bei Magenta sehr gut aufgehoben bei der etablierten Crew rund um Rick Goldmann, mit dem wir auch schon das ein oder andere Glas heben
durften. Da möchte ich nicht drüber sprechen. Über Rick Goldmann möchte ich an dieser Stelle nicht sprechen. Wir sollten auch noch über die Fußball-Bundesliga sprechen, weil da noch die ein oder andere Entscheidung aussteht. Ist das genehm, wenn wir erstmal Richtung Champions-League-Qualifikation gehen, Timo? Oder hast du eine andere Idee gehabt?
Wir haben doch heute gesagt, du bist der Chef. Mach.
Ja, da fühle ich mich nicht wohl. Ja. Du bist ja einer der wenigen Menschen, die es wirklich schaffen, mich zu verunsichern. Das ist wirklich. Ja. Ich will nicht von Angst sprechen, aber ich habe großen Respekt vor dir, weil du einfach alles im Griff hast.
Du bist so ein Typ, weißt du, da hast du früher gesagt, ich war gestern nicht auf der Party oder gestern bei der Mannschaftsbesprechung. War irgendwas, was ich wissen müsste?
Nö.
Genau, so ist es. Wollen wir, bevor wir drüber reden, kurz mal in die Community gehen, was da so los ist?
Nö.
Jetzt noch nicht.
Komm, mach mal. Einmal gucken, wenn es... Wanicek in die Major League Soccer vom KSC.
Marvin Wanicek ist einer der geilsten Fußballer in Deutschland. Dass der nur 6 Minuten Bundesliga gespielt hat, ist Wahnsinn. Ich liebe Marvin Wanicek, muss ich sagen. Er soll dem KSC bitte lange noch erhalten bleiben.
Timo, komm bitte mal in den Doppelpass, Timo. Das können wir doch, das kann der Thomas bestimmt für dich klären bei den Kollegen von Sport 1.
Ja, da müsste ich erstmal die 17 Podcasts von Thomas hören, damit ich da genug.
Thomas sagt, das ist der Ultra unter den
Reportern. Okay, ja, ist gut. So. Thomas Wagner ist der Ultra unter den TV-Reportern. Ja, ich finde, solange man da nicht irgendwelche extremen Neigungen bei seinem Job merkt.
Genau. Also ich darf nicht sagen, das war kein Elfmeter, wenn er einen war. Genau. Ansonsten, man kommt doch nicht zu dem Job, wenn man nicht für einen Verein irgendwie geschwärmt hat.
Ja, also von daher ist für mich auch ein Ultra der Thomas. Aber
genau, großes Thema, wo ist der Hund? Klassische Frage in der Glanzparade.
Ich bin heute über Grünwald und Pullach einmal die große Isar-Runde mit Pebbles gegangen. Und die liegt tatsächlich zu Hause und hat mir signalisiert, als ich gefragt habe, ich rede ja mit dem Hund, ob sie mitkommen möchte, gar keine Regung. Also es geht ihr gut, aber es gab gar keine Regung. Sie ist schlicht und ergreifend platt und dann muss man so einen Hund auch nicht zwingen. Frauchen ist zu Hause, also sie ist auch nicht allein. Es ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Pebbles, geht's gut.
Ich würde gerne mal so eine Heatmap von euch haben, weil ihr macht ja Kilometer am Tag. Das wäre echt mal ganz gut.
Ja, das ist, also in der letzten Woche waren es wieder knappe 100 Kilometer, aber das machen wir auch nicht immer. Ich hatte, was erzählen wir hier? Komm, wir reden über Champions League. Das ist ja ein schöner Krimi, Borussia Dortmund, Holstein Kiel. Und dann auf der anderen Seite, und das sind die beiden Spiele, die darüber entscheiden, wer sich qualifiziert, Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Gewinnt Dortmund mit 2 Toren Unterschied. Ist egal, wie das andere Spiel ausgeht. Es sei denn, es gibt ein 6-5 für Frankfurt und 7-6 für Frankfurt. Da geht es dann um die Anzahl der geschossenen Tore. Bringen wir es auf den Punkt. Gewinnt Dortmund mit 2 Toren Differenz. Spielen sie Champions League. Egal, was in Freiburg passiert. Einer der beiden ist dann hinter dem BVB. Das hätte ich so, wir haben ja vor ein paar Wochen gesessen und gesagt, die müssen zu viele Mannschaften überholen. Das haut nicht hin. Guten Job gemacht. Müssen wir auch ganz klar Richtung Niko Kovac sagen. Ne?
Also ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Noch nicht mal wegen dem Punktabstand, aber weil einfach zu viele Mannschaften dazwischen waren. Ja. Und dass die alle liegen lassen, hätte ich nicht gedacht. Niko Kovac hat all das reingebracht, was man sich von ihm erhofft hat. Eine harte Hand an die Mannschaft. Die Mannschaft wirkt fitter, sie wirkt bissiger, sie wirkt geschlossener. Also großen Respekt vor dieser Trainerleistung. Also man muss ja fast sagen, wenn die den Lauf mitnehmen, können die sogar vielleicht eine gute Rolle bei dieser Club-WM. Da wird ja übrigens absurd viel Geld verdient. Ich glaube, die Bayern kriegen 100 Millionen, habe ich gehört. Also der Wettbewerb, egal. Ich will über die Form reden. Und ich glaube, es ist anders als damals gegen Mainz, wo es um die deutsche Meisterschaft ging, weil Kiel ist jetzt auch abgestiegen. Das macht was mit dir. Also Dortmund wird sich zu 100% qualifizieren.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe schon ein paar Stimmen gefunden, die genau an Mainz erinnert haben, die gesagt haben, hör mir bloß auf, komm, ich will es gar nicht. Ich will
aber
gar
das
nicht
war anders.
Glaube ich auch. Und diese Meisterschaft auf dem Tablett. Also und Mainz, bei aller Wertschätzung für Kiel, das war
schon noch
ein anderes Kaliber. Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, also es wäre ja absurd, wenn jetzt nach, was haben die geholt, Timo? 19 von 21 Punkten aus den letzten 7
Spielen. 11 hat er übernommen, ne?
Ja, aber jetzt in den letzten 7 Spielen 19 von 21. Also,
und er hat vor allen Dingen, er hat gepunktet in München und in Leverkusen. Sie haben gestern auch Glück gehabt, das gehört auch dazu.
Also die müssen ja eigentlich 3-0 zurückliegen. Ne?
Also das ist halt das, was man nicht erklären kann. Das wäre wahrscheinlich vor 3 Monaten vollkommen in die Hose gegangen. Und das andere Spiel, Freiburg gegen Frankfurt, ist natürlich insofern Wahnsinn, weil Julian Schuster mit Freiburg eine überragende Saison spielt. Eigentlich war das gar nicht so spektakulär, also nicht Breisgau-Brasilianer, sondern sehr diszipliniert gegen die Gegner, die vermeintlich unter ihnen sind. Aber sie haben auch ein paar Spiele jetzt gehabt, wie gegen Leverkusen zuletzt, auch spielerisch sich gesteigert. Es wäre natürlich Wahnsinn, wenn Freiburg in der Champions League spielen. Und Frankfurt, Das ist jetzt natürlich eine Ausgangsposition, die ist das erste Mal seit Jahren in dieser Verein ja nur wächst. Nicht ungefährlich, weil gefühlt warst du geparkt in der Champions League. Und das Ding darfst du ja gestern eigentlich auch nicht liegen lassen. Und wenn du jetzt verlieren würdest, wäre die Europa League, die dieser Verein ja so groß und umgekehrt gemacht hat, fast schon eine Enttäuschung.
Ja, Freiburg muss gewinnen, genau, um in die Champions League zu kommen.
Aber gefühlt muss Freiburg gar nichts, weil Platz 5 ist schon geil.
Aber pass auf, darf ich dir noch was sagen?
Natürlich wollen die jetzt auch da rein.
Alles andere wäre so ein Gesabbel, da komm, das bist nicht du.
Nein, aber ich sage, der Verein Freiburg würde nach 2-3 Tagen Enttäuschung trotzdem sagen, wir haben eine gute Saison gespielt. Ja. Während in Frankfurt, glaube ich, würde das schon richtig reinhauen.
Mhm. Bauchgefühl? Also ich sage Dortmund, ja, aber dann Freiburg oder Frankfurt, was glaubst du?
Ich sage Bauchgefühl, Dortmund gewinnt, klar. Und Bauchgefühl ist ein 2-2 in Freiburg. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde den Sportclub Freiburg eigentlich echt so einen coolen, geilen Verein, weil die haben aus wenig echt viel gemacht. Ich war 1993 oder 94 im alten Dreisamstadion. Da konntest du direkt von der Haupttribüne noch ins Schwimmbad gucken. Die hat noch nicht mal eine Gegengerade.
Aber es war immer eine schöne Reise damals.
Immer. Da war Frank Buschmann übrigens mal an der Ampel. Ach. Was ist denn hier los? Putzen die Ampel oder was? Ja, weil wir morgens fast den Zug verpasst haben. Ja. War nicht einfach, dahin zu kommen.
Genau, es war alles voll.
Wir der Kollege hatte ein Landhotel für uns gebucht.
Genau, ein Kollege, fein, ganz schön, ländlich gelegen.
Kam aber um 12 Uhr hin, da gab es noch nicht mehr was zu trinken.
Ja, und vor allem, wir mussten dann mitten durch die Stadt, um zum Bahnhof zu kommen. Und dann putzten sie da die Ampel und wir hätten fast einen Zug verpasst. Das ist die Geschichte. So,
Also Frankfurt in der Champions League wäre natürlich auch geil, weil dieser Verein einfach so eine Wucht hat. Ich will mich da gar nicht festlegen. Ich habe das Gefühl, es reicht nachher für ein Unentschieden. Aber das ist ein enges Höschen für die Eintracht.
Ich gehe da mal nicht mit. Ich glaube, dass Dortmund, bin ich bei dir. Und ich glaube, dass Freiburg das knapp zieht. 1-0, 2-1, so in dem Dreh, glaube ich, zu Hause machen die das klar. Ja. Ganz, ganz bitter für Eintracht Frankfurt.
Ja, Salomon. Ja, okay.
Gut.
Ich glaube auch. Ich glaube, dass so dieses ist natürlich immer alles in die Kugel gucken. Aber so dieses Momentum, nur 2-2 zu Hause gegen St. Pauli. Und du hörst jetzt auch viele Frankfurt-Fans, in der Mannschaft darf das natürlich so nicht sein, die sagen, um Gottes Willen, ist ja schön, wie du gesagt hast, Europa League, als wären wir für die Europa League gemacht, landen wir da am Ende wieder. Mhm. Und das für Frankfurt wird es nicht nach 3 Tagen ein Erfolg sein. Ja, das ist eben der Unterschied. Ich sag, Freiburg macht das knapp und dann sind Freiburg und Borussia Dortmund auf den Plätzen 3 und 4.
Haben wir somit auch wieder in die Glaskugel geguckt, obwohl du gesagt
was
hast,
was machst du denn? Denn?
Habe ich doch gerade gesagt.
Er ist bei dir.
Ich bin bei dir.
Infratest IMAP.
Okay, dann hast du recht.
Wahrscheinlich.
Nee, ist natürlich unglaublich schwer vorherzusagen. Wenn ich vorhin gesagt habe, ich freue mich auf die Konferenz am Sonntag in der zweiten Liga. Ich habe das große Vergnügen. Also ich persönlich, ob das für die Fußballfans ein Vergnügen ist, weiß ich nicht. Borussia Dortmund gegen Kiel zu machen und vielleicht dann am Mikrofon reinbrüllen zu können, das ist es, das ist die Champions League. Und dann immer gleichzeitig zu gucken, aber was passiert dabei? Freiburg, Frankfurt.
Letzte Spieltage sind natürlich geil.
Immer herrlich. Wir haben ja noch dann so ein bisschen Relegationsplatz.
Pass auf.
Da kommt jetzt Frank Orakel, tipp ich.
Pass auf.
Und er sagt, dass Hoffenheim noch richtig
Probleme bekommt. Die Bayern, lassen wir mal den ganzen Ibiza-Ranz jetzt außen vor. Die Bayern ohne.
Wobei ich da mich wirklich frage, das möchte ich nur. Die Frage möchte ich nur
nicht machen.
Nein, die können nach Ibiza fahren, habe ich überhaupt kein Problem mit. Weil ich glaube einfach, dass Fußballer, wenn die 2 Tage feiern, die trainieren ab Dienstag wieder, das muss reichen. Aber ich frage mich was anderes. Max Eberl hat es doch offiziell verboten.
Nee, heute hat er sich ja geäußert.
Bist du nicht auf dem neuesten Stand der Dinge? Das galt.
Ach, vor dem Spiel, alles klar.
Gut. Jetzt ist dann das wohl abgesegnet gewesen. Die haben sich wohl das Okay geholt.
Aber woran liegt das? Weil jetzt geht es ja eigentlich noch um den Abstiegskampf. Warum war das jetzt
so? Ich glaube, da haben sie eher an sich selbst gedacht.
Ach, wegen der Verabschiedung?
Keine Ahnung.
Im Statement heißt es, dass beim vergangenen Spieltag halt noch zu viele Entscheidungen offen waren, dass jetzt die Messe gelesen ist.
Das wird man in Heidenheim nicht gerne hören.
Genau.
Aber jetzt pass auf. Ich glaube, dass, weil diese Diskussionen jetzt hochkochen, die schon sich da richtig reinhängen, die Bayern. Und jetzt komme ich zum
Natürlich.
Punkt. Jetzt kommen wir zum Punkt, was ich sagen wollte. Du kannst gegen völlig locker, befreit, wie auch immer, aufspielende Bayern zu Hause als Hoffenheim 0, da ist der,
die vergangene Woche standen noch viele Entscheidungen in der Liga an, auf die unsere Ergebnisse Einfluss hatten. Die Konstellation ist nun eine andere. Daher haben wir dem Vorhaben der Spieler.
Also ich finde, dass es jetzt für Hoffenheim um mehr geht als für Gladbach am letzten Wochenende. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Ich sage nochmal, die Bayern werden keinen Millimeter nachlassen. Und ich gönne denen auch, dass sie nach Ibiza gefahren sind. Ich verstehe nur die Erklärung vom Wortlauf.
Ja,
aber ist auch egal.
Und man mag sich nicht vorstellen, sollten sie auf andere Art und Weise irgendwie involviert sein und ein anderer Club wird das machen, was dann käme, ist jetzt mal wurscht. Ich möchte meinen Punkt loswerden. Ich glaube, dass es einer Mannschaft wie Hoffenheim, wir haben oft drüber gesprochen, so mega gefestigt hat die in keiner Phase der Saison gewirkt. Denen kann das gegen Bayern, wo alles egal ist, schon passieren, dass sie mal 0-3 oder vielleicht sogar 4 kriegen. Also das halte ich absolut für möglich. Die Frage auf der anderen Seite ist dann, ist Heidenheim in der Lage, wenn man, dann sagen ja viele, wenn man 3-0 bei Union Berlin gewinnt, kann man auch 3-0 gegen Werder Bremen gewinnen. Und plötzlich haben wir eine Diskussion, ob nicht Hoffenheim noch auf den Relegationsplatz rutscht. Ich halte das nicht für vollkommen ausgeschlossen. Nochmal, wenn da am Ende an einem letzten Spieltag, wo bekloppte Dinge passieren, du kennst die Ergebnisse teilweise, Hoffenheim, Bayern, München 1-5. Ja. Heidenheim, Werder Bremen 3-0.
Ups. Haben wir eine Geschichte. Ich meine, vergangene Saison war Hoffenheim-Bayern auch am letzten Spieltag. Führen die Bayern 2-0, verlieren da 4-2. Genau das geht in diese Kerbe des letzten Spieltags, ja?
Also, das sind ja ein paar Komponenten. Heidenheim hat sich irgendwann auf die Fahnen geschrieben, für uns zählt nicht der Relegationsplatz. Die haben mal gewackelt, zu Hause das gegen 0-0 gegen Bochum, aber sie haben letztlich die Ausgangsposition bekommen. Ich traue ihnen zu Hause gegen Werder 2-0 zu gewinnen. Werder hat eine richtig gute Saison eigentlich gespielt, hat vielleicht sogar ein bisschen gefühlt was liegen lassen, aber für die geht's jetzt um auch nichts mehr. Und Werder fährt nicht dahin und sagt Larifari, aber wenn du mal 1 oder 2-0 zurückliegst, dann ist das auch ganz normal. Wäre möglich. Und Hoffenheim ist für mich also überhaupt nicht zu greifen. Irgendwie machen die ab und zu mal ein paar gute Spiele. Die haben ja auch gefühlt eine gute Mannschaft. Die können gegen die Bayern gewinnen, die können aber auch 5-1 gegen die verlieren. Da ist, ich weiß nicht, da muss eh alles eigentlich auf dem Prüfstand. Also, ich bin bei dir, da sehe ich noch eine 20%ige Restchance für Heidenheim.
Ja,
wahrscheinlich steht es in der Halbzeit 2-0 für Hoffenheim und die denken, ja, das haben wir alle gelabert hier.
Ja, ne? Aber pass auf, das ist ja, das ist aber egal, weil hinterher ist man immer schlauer.
Ja.
Es geht ja nur darum, so ein bisschen einzuschätzen, was natürlich nicht mega wahrscheinlich ist, aber was uns der Fußball gelehrt hat, was alles passieren kann an so einem
letzten Spiel. Nur eins ist ja auch ganz klar, die Bayern haben keine Mannschaft, die sich irgendwo hängen lassen. Selbst wenn es da mal 2-0 stehen würde, dann sind da genug am Platz, die sagen, hey, was machen wir hier eigentlich? Also
das deshalb, ich finde diese Diskussion, du hast sie eigentlich auch schon tot gemacht, weil also die fliegen 2 Tage nach Ibiza.
Lächerlich, da
die
was
trinken so viel.
Machen.
Also was du am Wochenende in Hamburg getrunken hast, das schaffen die 13 Bayern-Spieler in 2 Tagen auf Ibiza nicht.
Also das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Daran sieht
trinken
man auch
einen Energy.
Nein, was Weltklasse und was Professionalität ist, was Thomas Wagner da weggebechert haben muss die letzten Tage. Nein, es ist ja so. Also du hast ja heute im Podcast gesagt, das kann man hier ruhig sagen, weil du sitzt ja hier wie eine Eins. Das ist ja totaler Wahnsinn. So kenne ich dich aber. Ob du einen Sonnenstich hast oder einen über den Durst getrunken hast, du sitzt da und du lieferst.
In Kreta einen Sonnenstich.
So, du hast heute dich ja selbst gefragt oder die Frage gestellt, es ist schon beeindruckend, wie viel man, ohne es zu merken, trinken kann, wenn man an nichts anderes denkt und nur glücklich ist.
Genau.
Und so ist es ja dir gegangen. Und das ist auch gar nicht schlimm, solange du das nicht jedes Wochenende machst.
Das habe ich sonst nur einmal mehr, das ist ein Karneval. Ja. Da frage ich mich auch mal, wie kann man ohne Essen so viel trinken und trotzdem nicht so schlimm betrunken sein.
Ja, und dann, und pass auf, es ging ja los, damit die Leute auch mal so ein bisschen Hintergrundgeschichten kriegen. Was läuft da beim Fernsehen eigentlich wirklich ab? Jemand wie Thomas Wagner, also das ist natürlich eine Kategorie, da kommt nicht jeder hin in unserem Business. Der macht dann nach so einem Ding in Hamburg, wo für ihn eine Form von Traum wahr wird, Aufstieg des HSV. Auf der Rückreise quasi Halt in Essen, macht da einen gnadenlos guten Job. Und die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben und stellen ihm, weil sie wissen, was ihm dieses Wochenende bedeutet, direkt als Konterbier erstmal ein Pülleken hin und sagen, Junge,
schöne Staude.
Oh, Wahnsinn.
War eiskalt.
Und du lieferst. Und das meine ich ganz ernst, du lieferst. Und du sitzt hier wie eine Eins. Du hast nur ein Problem. Das wissen die Leute jetzt noch nicht. Du hast es gerade rausbekommen. Die S-Bahn fällt aus.
Ja, die S-Bahn fällt aus zum Flughafen. Das ist ja immer ein ganz enges Höschen. Die Leute wissen es ja. Aber ich habe so geile Kollegen, dass der Buschi mich einfach jetzt zum Flughafen fährt. Das finde ich Wahnsinn.
Wir haben aber noch 10 Minuten.
Wir haben noch 10 Minuten.
Ich würde gerne, Timo, wenn es für dich okay ist, jetzt Richtung internationalen Fußball kommen.
Achso, also über Bochum, die abgestiegen sind, über
Kiel, die abgestiegen auch da, sind. Weil wir ja gesagt haben, was ist so vorbildlich im Business-Fußball, das gilt für Bochum und für Kiel, vor allem für die Anhänger, wie da beide Mannschaften nach feststehendem Abstieg gefeiert worden sind. Chapeau, das kann man, glaube ich, sagen, gilt für beide.
Ne? Definitiv. Und ich glaube, man kann noch eins sagen, Bochum hat eigentlich 3 richtig gute Jahre gehabt, hat letztes Jahr dieses Wunder geschafft und dieses Jahr war es ausgerechnet nach dem Bayern-Sieg. Ich glaube, da haben sie mal kurz durchgeschnauft und dann haben sie die nächsten 5 verloren. Ja. Und Kiel, ziehe ich schon echt meinen Hut vor, wie die dran geblieben sind, wie die auch bei Großen gespielt haben. 2-2 in Leverkusen, bei den Bayern noch ein 3-4
Dortmund geholt. Zu Hause geschlagen.
Genau. Ja.
Dortmund zu Hause geschlagen. Ja.
Also das ist kein Abstieg, wofür man sich schämen muss. Ganz am Ende hat es dann qualitativ wahrscheinlich ein bisschen. Aber ich denke, beide sind für die zweite Liga gut aufgestellt. Ja,
und beide Fangemeinschaften, wirklich großes Kompliment. Ja. So kann man sich auch aus der Bundesliga verabschieden. Genau. Das haben wir schon ganz anders erlebt.
Definitiv.
Darf ich jetzt?
Ah, ja, ich dachte, du machst eine gute Überleitung, aber wir können es auch so machen. Klar.
Ist das jetzt meine Kamera da hinten?
Nee.
Doch, da hinten. Ja, hallo? Ja. Der Buschmann der Woche.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Ja, ich habe mich. Und da gab es für mich auch gar keine andere Wahl. Und das habe ich ganz bewusst auch vor dem Wochenende schon in die Gruppe gestellt. Buschmann der Woche ist als Gesamtkunstwerk betrachtet mit beiden Spielen das Halbfinale Inter Mailand-Barcelona in der Champions League. Ich habe ja immer wieder mal so Zweifel am Business-Fußball. Da gibt es ganz viele Dinge, die mich fürchterlich nerven. Ja, ja, ich bin auch Profiteur des Systems. Aber dann gibt es diese Augenblicke, und zwar nicht nur, wenn wir du bei Rot-Weiß Essen, ich bei den Löwen mal oder in Unterhaching, einfach, wenn wir uns in die Niederungen des Profifußballs bewegen, sondern es gibt auch noch ganz oben diese mehr als nur Momente, diese Serien, diese Spiele, wo ich zu Hause sitze und sage, what the fuck, wie geil ist Fußball? Hansi Flick und Barcelona, gnadenlos die geilste Offensive im Weltfußball im Moment. Soweit lehne ich mich raus. Verbunden mit dem Risiko, wir haben da zigfach drüber gesprochen, sich immer wieder auch ein paar Dinger zu fangen. Und dann kommt diese abgewichste Zockertruppe mit Inzaghi an der Linie, Inter Mailand, und findet immer eine Antwort. Beide Spiele führen sie, gehen dann in Rückstand gegen Barcelona und drehen es wieder. Am Ende das Tor von Acerbi zur Verlängerung. Wahnsinn. Der Typ hat international kein Scheunentor getroffen. Der ist aber ein Kesselflicker, der weigert sich aufzugeben. Der würde einbeinig noch in den Strafraum sprinten. Der Typ macht das 3-3 und dann machen sie, Fratesi, ne? Macht das 4-3 in der Verlängerung. Da muss ich jetzt nicht noch alles wieder erzählen, was schon im Hinspiel passiert ist. Ich habe mich neu in den Weltklasse-Fußball verliebt. Dank dieser beiden Mannschaften, und ich möchte an dieser Stelle nochmal, weil ich ihn einfach so einen guten Typen auch finde, hat jetzt bis 2027 in Barcelona verlängert, Hansi Flick, was der mit denen spielt. Darf ich das noch kurz erzählen? Ich weiß, ein Monolog gerade.
Aber
toll. Ich sitze auf Wolfs Platz, der macht das manchmal auch. Ganz kurz noch, jetzt schlagen sie auch zum dritten Mal in dieser Saison im Clásico Barcelona. War übrigens auch wieder so ein geiles Spiel. 4-3 gestern.
Darf ich dich korrigieren? Zum vierten Mal.
Super zum vierten Mal. Ja, den Supercup zähle ich nie. Das okay. Ist für mich immer Ringelpitz. Aber okay, so, zum vierten Mal. Und auch das wieder so geil. 4-3. Es ist wieder Spektakel.
Und nach 0-2 auch wieder.
So, und 3 Tore Mbappé. Und ich liebe es. Ich liebe. Und diese Serie war für mich der Grund zu sagen, auch in diesem Business-Fußball auf höchster Ebene kann man diesen Sport lieben. Weil das war, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe da gesessen.
4 Minuten 17.
Ja, Gänsehaut. Es tut mir leid, aber ist euch das? Ich kriege jetzt noch Gänsehaut.
Ich dachte, er verkündet jetzt, dass er die Champions League-Rechte gekauft hat für
Nein,
sich.
Nein, aber ist euch das nicht so gegangen? Wie geil waren diese beiden Wahnsinn. Spiele zusammengefasst?
Absoluter Wahnsinn.
Ja, was soll man dazu sagen? Das ist zweimal die Spielnote 0,5.
Ja.
Und du hast eins gesagt, Barcelona ist spielerisch die beste Mannschaft, gar keine Frage. Das war immer das Risiko der Abwehr. Aber was mir imponiert hat, dass Inter das ja nicht mit Catenaccio gewonnen hat, sondern wie du sagst, die waren stehend K.O. und haben trotzdem einen Weg gefunden. Bei Acerbi muss man natürlich sagen, er ist ja Abwehrspieler. Also deshalb, dass der jetzt nicht so viele Tore...
Aber wie er das macht.
Ja, und wie der unfassbar. Das Tor macht, ja. Acerbi.
Wie ein Neuner.
Der hatte eine Krebserkrankung, der hatte Depressionen nach dem Tod seines Vaters. Und dann steht diese italienische, eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viel Widerstandskraft der hat, und macht den rein. Und dann hast du ja eigentlich gedacht, okay, in der Verlängerung fallen die jetzt auseinander. Die konnten ja eigentlich nicht mehr laufen. Und irgendwie haben alle bei mir am Tisch gesagt, wir haben es in der Kneipe geguckt, Inter gewinnt das Spiel. Ja. Und was die eine Widerstandskraft haben mit Spielern, die alle internationale Klasse sind, aber außer Martinez würdest du ja jetzt wahrscheinlich da keinen in die absolute Weltklasse machen. Das war Wahnsinn.
Wobei ich sagen muss, okay, doch, Thuram mittlerweile, ich sag's dir, Thomas, der hat so einen Riesenschritt gemacht.
Ja, im Sommer. Aber wenn ich ja sage, Sommer, das muss ich dir sagen, der ist hier in München nicht gut behandelt worden. Ein super geiler Typ, auch so, als wenn du den immer, gönne ich dem total. Und das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, weil ich mich des Lobs an Hansi Flick total anschließe, das ist sensationell, was der auch einen Mut hat, die Jugend zu bringen. Bitte nicht nachher auf den Schiedsrichter schimpfen. Sehr das gut. war's nämlich ja. nicht, was ich dann hören möchte, weil der hat eigentlich gut gepfiffen.
Punkt. Aber das ist, glaube ich, in Spanien mittlerweile Usus. Das gilt für Real Madrid, das gilt für Barcelona. Das wollte ich noch kurz sagen. Das geht mir tatsächlich. Und dann finde ich es wieder kacke, was da teilweise im Profifußball oder im Profisport generell passiert. Immer irgendwelche Kampagnen gegen die Schiedsrichter, die sowieso einen schwierigen Job haben. Und immer geht's gegen den Club. Fehlentscheidungen passieren. Schiedsrichter nehmen sich nicht vor, ich pfeife heute für oder gegen Real oder gegen Barcelona. Gestern übrigens, weil Real ja immer sagt, alle Schiedsrichter sind gegen uns. Da war ein so glasklares Handspiel gestern. Da gibt's keinen Elfmeter für Barcelona. Ich habe noch keinen Aufschrei von Real Madrid gehört. Also das geht mir dann auf der anderen Seite wieder fürchterlich gegen den Strich. Aber diese Serie, bellissima.
Das war das, was du mir
beibringen wolltest. Champions League-Sieger wird übrigens Paris Saint-Germain. Ich lege mich fest.
Haben wir schon vor dem Halbfinale gesagt, dass das ein bisschen die unterschätzte Mannschaft ist. Das ist eine Luis-Enrique-Mannschaft, sehr diszipliniert. Das ist eine starke Saison, die die spielen.
Ja, also vor allem seit Januar.
Danke euch.
Ach, bist du schon wieder fertig?
Für viel Glaskugel. Ich weiß jetzt eigentlich, wie die Saison ausgeht. Vielen Dank. So, ich gucke alles auf Sky.
Also, ich habe jetzt zum Flughafen.
Ihr könnt jetzt noch eine Eloge machen und tschö sagen. Nee. Und
dann war's. Es war einfach geil. Nächsten Montag Frank Buschmann, Wolfuß, Timo Schmidtchen. Ich sag schon mal, ich habe Sommerpause. Macht's gut. War mir eine Ehre.
Danke.
Tschüss.